Guten Morgen, Gottes Segen. Wir freuen uns heute, mit euch diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Es ist ja Palmsonntag und als ich mich auf diesen Gottesdienst vorbereitete, da dachte ich an den Palmsonntag. Oh, ich weiß, in der, im Ablauf des Jahres in der Kirche wird an jedem Feiertag speziell über das Thema gesprochen. Und zunächst dachte ich, ob ich das auch tun soll. Aber dann kam mir sehr stark ins Herz, ich soll ein paar Tage weitergehen als den Palmsonntag. Und über den Gedanken sprechen in Gethsemane. Und dazu möchte ich jetzt aus Markus Kapitel 14 einen längeren Abschnitt lesen und dann drei Hauptgedanken in unsere Mitte legen. Markus 14, 26 beginnend. Und nachdem sie, nämlich Jesus und die Jünger, den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen. Stellen wir uns das bildlich vor, sie sind unterwegs, haben eben das Passamahl gefeiert, Jesus hat das Abendmahl eingesetzt. Nun sind sie unterwegs mit Jesus. Und dann sagt Jesus zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich doch nicht verleugnen. Und dann sagt die Bibel, das Gleiche sagten auch alle, das heißt die anderen 10. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich. Und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist bis zum Tode getrübt, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus. Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist hier. In Gethsemane, ich möchte drei Gedanken beleuchten. Die Jünger in Gethsemane. Den zweiten, Jesus in Gethsemane. Und den dritten Gedanken dann, das heißt die dritte Überlegung, die ich daraus ziehe, das Gebet Jesu in Gethsemane. Nun schauen wir mal die Jünger in Gethsemane an. Was können wir lernen oder was sehen wir bei den Jüngern, dass sie dort waren? Mir fällt Folgendes auf. Jesus konnte nicht allen das sagen oder dasselbe sagen. Nicht alles sagen. Es ist eigenartig. Sie sind alle mit ihm gegangen, lange Zeit. Fast dieselbe Länge. Sie haben dieselbe Ausbildung genossen, haben dieselben Botschaften gehört. Sie waren Vertraute Jesu gewesen. Doch jetzt lässt er 8 von ihnen. Judas war ja nicht mehr dabei. Und er sagt ihnen einfach, bleibt hier. Nicht mehr. Und er nimmt 3 und geht mit ihnen ein wenig weiter. Und ihnen vertraut er sich an. Offensichtlich konnte er das, was er diesen 3 sagte, den anderen nicht mitteilen. Jesus war der Auffassung, so wie ich das verstehe, dass diese 3 in etwa begreifen würden, was er sagt und was sich hier in ihm abspielt. Er vertraute sich ihnen an, wie es in ihm aussieht. Aber sie haben ihn nicht begriffen. Und hier stelle ich etwas fest, was ich auch in meinem Leben feststelle und bei vielen Gläubigen. Es gibt Dinge, die um uns geschehen, die wirklich sind, die wir überhaupt nicht wahrnehmen. Und es sind geistliche Dinge. Obwohl wir Nachfolger Jesu sind. Jesus steht mitten in einem Geschehen, das ihn zutiefst erfasst hat. Und für die ganze Menschheit bedeutungsvoll ist. Und er hatte gehofft, dass diese 3 jetzt wenigstens etwas Anteil nehmen würden in seinem Ergehen und ihn im Gebet unterstützen würden. Aber nichts davon. Jesus hat sie aufmerksam gemacht, wie es in ihm aussieht. Und was war der Grund, die Ursache, dass sie das nicht mitempfanden? Liebten sie Jesus nicht? Wollten sie ihm nicht nachfolgen? Wollten sie ihm nicht dienen? Doch. Aber sie waren noch so sehr diesseits gebunden. Für sie bedeutete diese Stunde schlafen. Für sie war es wichtiger zu schlafen, als zu beten und Jesus zu unterstützen. Sie hatten keine böse Absicht, im Gegenteil. Ihr momentanes Bedürfnis des Schlafs schien ihnen bedeutungsvoll zu sein, mehr so als Anteil zu nehmen an dem, was Jesus bewegte. Obwohl Jesus sie aufmerksam machte, das zu tun, Anteil zu nehmen. Kann uns das auch passieren? Was meint ihr? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle fest, das passiert mir auch. Der Heilige Geist bemüht sich doch aufs Äußerste, uns näher an das Herz Jesu zu führen, dass wir tief in die Beziehung mit ihm kommen, ihn besser verstehen lernen, ihm zur Verfügung stehen können in einer besseren Weise. Wir wissen das. Wir haben das auch gehört in unserem Herzen. Aber warum lassen wir es so wenig zu? Hast du jemals darüber nachgedacht? Warum lassen wir das so wenig zu? Wenn wir angesprochen werden, wollen wir es. Ich bin überzeugt, Petrus, Johannes und Jakobus, die wollten in dem Moment, als Jesus sagte, wacht mit mir und betet, die wollten das. Doch haben sie es nicht fertig gebracht. Warum gelingt uns das nicht, von dem wir wissen, was das Herz Gottes, was das Herz Jesu bewegt? Ist es nicht meistens dieses? Wir sind noch so sehr an das Diesseits gebunden. Wir meinen, das muss erledigt werden. Jesus drückt es so aus, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und in Wirklichkeit ist es das, was bei Johannes, Petrus und Jakobus war. Es ist der Schlaf. Auch der geistliche Schlaf. Ich musste jetzt in den letzten Monaten und speziell in den letzten Wochen in meinem Inneren immer wieder daran denken und mich mit dem befassen. Wir leben doch alle, die wir Gotteskinder sind, die wir jetzt am Leben sind, in dieser Welt und nehmen gewissermaßen an Geschehnissen Anteil, von denen wir vorher kaum eine Ahnung hatten. Oder? Wenn ich daran denke, was seit dem 11. September 2000, das sind jetzt noch nicht einmal 21 Jahre, alles geschehen ist. Uns ist das vielleicht gar nicht bewusst, aber da gab es den Aufstände in vielen Ländern. Bürgerkriege, das Aufkommen des IS und das damit verbundenen Gemetzels von vielen, Tötung von vielen, vielen Menschen und besonders vielen Christen. Es betraf uns nicht direkt selbst. Wir wissen von der Bibel, das sind Dinge, die geschehen, ehe Jesus kommt. Wir stellen fest, es gab bisher zwei große Wirtschaftskrisen in diesen 21 Jahren. Wir sind nicht so stark betroffen worden in der Schweiz und im westlichen Europa, aber sie waren da. Noch nie gab es so viele Naturkatastrophen wie diesen letzten 21 Jahren. Erdbeben, Dürreperioden, Überschwemmungen, Brände und jetzt die Epidemie in aller Welt. Und damit verbunden das Bemühen, die technischen Mittel immer mehr so auszureifen, dass jeder Einzelne kontrolliert werden kann. Und nicht nur das, sondern dass weltweit die Medien im gleichen Denken stehen, wie sich die Welt entwickeln soll, nämlich möglichst zu einer Einheit. Die Entwicklung zu einer Einheitsreligion, zu einer Weltwirtschaft. Das Gleichschalten so viele Dinge in dieser Welt. Wir stellen das fest. Und eigentlich spüren wir, dass Gott uns in seinem Wort gerufen hat schon oder vorausgesagt hat, wenn solche Dinge passieren, sollten wir als sein Volk Gottes Angesicht suchen. Wir sollten umkehren von allen bösen Wegen, Sünden bekennen, Buße tun. Und warum geschieht das nicht? Wir wissen es, aber es geschieht nicht. Kann es sein, dass es uns so geht wie den Jüngern in Gethsemane? Und wir Gott so wenig verstehen? Die Jünger waren unempfindsam für das Wirken des Geistes an Jesus und auch, wie er es in ihrem Leben wünschte. Sie gaben ihren Bedürfnissen Vorrang. Nun, die waren nicht sündig, die waren nicht verkehrt. Wir müssen das wissen. Es ist nicht so, dass das jetzt etwas ist, was uns davon abhält, Gott zu verstehen, was tiefe Sünde ist. Nein, es ist einfach ein nicht sich hineinführen lassen in die Gesinnung Jesu. Die Jünger waren abgehalten, ins Gebet zu gehen. Das Anliegen Jesu im Gebet zu vertreten. Nicht ihr Anliegen, das Anliegen Jesu. Ich bin überzeugt, wenn sie in persönlicher Not gewesen wären, hätten sie geschrien. Es geht uns auch so. In Nöten, Bedürfnisse, die wir haben, haben wir nicht Mühe, zu Gott zu rufen. Aber die Anliegen Gottes zu verstehen, das ist etwas anderes. Und hier sehen wir, Jesus hatte die Jünger gehofft, er hat auf sie gezählt. Es ist nicht geschehen. Was tut Jesus nun? Hör gut zu. Er macht ihnen keine Vorwürfe. Ist das nicht großartig? Er macht ihnen keine Vorwürfe. Er liebt sie wie zuvor. Er geht weiter mit ihnen. Er sieht, sie sind noch nicht da, wo er sie haben möchte, aber und wo er gehofft hat. Aber er geht weiter mit ihnen, weil er glaubt, dass in dir und mir Gottes Wirken Fortschritt machen wird. Auch in der Zukunft. Ist das nicht großartig? Ist das nicht wunderbar? Oh, wir haben einen großartigen Herrn. Und jetzt möchte ich Jesus anschauen in Gethsemane. Die Jünger. Schauen wir jetzt Jesus an. Was ist eigentlich dort vor sich gegangen im Leben Jesu? Jesus war ja immer der Ruhepol, wo immer er hinkam. Sei es im Sturm, auf dem Wasser, einmal, zweimal, sei es in Menschenmengen, wenn er angegriffen wurde, er ließ sich nie aus der Ruhe bringen. Aber jetzt sehen wir etwas. Er sagt, ich bin erschüttert. Meine Seele ist erschüttert. Ich bin beängstigt. Was ist hier los? Was passiert hier? Jesus in Gethsemane. Hat Jesus Angst vor dem physischen Tod? Ich glaube nicht, dass es das war. Es ist etwas ganz, ganz anderes. Hier erlebte Jesus etwas, das er nie zuvor in seinem irdischen Leben erfahren hat. Es scheint mir, hier fing es an, dass sein Vater die schützende Hand etwas zurückzog. Und das stattfinden konnte, was die Bibel sagt, dass der Feind anfing, Macht über ihn zu gewinnen. Und Jesus fängt an, zum ersten Mal zu erfahren, was die Sünde bedeutet. In seinem Geist und in seiner Seele. Und es ist mal wahr, je reiner das Herz, je schmerzhafter wird die Sünde empfunden. Je tiefer der Friede in der Seele, je aufgewühlter wird sie, wenn Sünde uns bedrückt und der Feind uns angreift wie nie zuvor. Jesus spürt jetzt zum ersten Mal die Macht der Sünde. Er, der gekommen ist, der keine Sünde kannte, so wie die Bibel uns sagt, der für uns zur Sünde geworden ist, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist nicht nur ein theologischer Begriff. Das war Realität im Leben von Jesu. Das können wir uns gar nicht, damit können wir nicht umgehen, das nicht nachvollziehen. Aber es bedeutete für ihn, jetzt kommt die Macht des Feindes auf ihn. Jesus ist dieser Herausforderung gegenübergestanden. Diese Realität, die Sünde, Krankheit, Not, Elend auf sich zu nehmen. Und er fing an, das zu spüren an seinem Leib, in seiner Seele. Darum sagt der Vater, wenn es möglich ist, dass das vorübergeht an mir. Nie zuvor hat er so gebetet. Immer dein Wille geschehe, aber auch jetzt nicht was ich will, sondern was du willst. Jesus sollte nämlich zu den Übertretern gezählt werden. Er sollte die Gebrechen und Krankheiten der Menschen auf sich nehmen. Er sollte von seinem Vater verlassen werden. Kein Wunder, dass sein Schweiß wie Blutstropfen herniederfiel. Und er sagte, Vater, gibt es keinen anderen Weg? Und der Vater sagt, es gibt keinen anderen Weg. Jesus musste die Strafe bezahlen. Oder der Mensch würde ewig verloren bleiben. Haben wir je daran gedacht, Gott hätte keine Kinder? Überleg dir das. Der Vater hätte keine Kinder, wenn Jesus nicht dieses Werk auf sich genommen hätte, vollbracht hätte. Und für uns den Preis bezahlte. Und dann sagt die Bibel uns, Engel kamen und haben ihm gedient. Halleluja. Zu diesem Zeitpunkt hat der Vater ihn gestärkt, dass er nach Jerusalem hineingehen konnte, die Gefangenschaft auf sich nehmen, ehe das endgültige Urteil über ihn kam, über die Sünde kam, als er am Kreuz hing. Paulus sagt in Epheser 5,2, Christus hat uns geliebt und hat sich selbst für uns gegeben. Nach Geist, Seele und Leib. Er wurde vom Vater getrennt. Seine Seele erlitt hier Qualen. Und sein Leib ist gestorben. Jesus kam mit diesem Ziel, das zu vollbringen und uns aus der Macht des Feindes zu reißen. Die Jünger in Gethsemane, Jesus in Gethsemane. Und jetzt schauen wir das Gebet kurz noch an, etwas näher. Sollen wir, wenn wir beten, so beten, wie Jesus gebetet hat? Nicht dein, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Was meint ihr? Es kommt sehr darauf an, um was wir beten. Hier ging es um die Lebensbestimmung Jesu. Wenn du betest und den Willen Gottes erfahren möchtest, was deine Lebensbestimmung ist, dann ist es sehr wichtig, dass du sagst, Vater, ich möchte nicht meinen Willen tun. Dein Wille soll geschehen. Ich erinnere mich gut, als der Heilige Geist mich eines Tages ansprach, du sagst, du bist ein Kind Gottes, dass Jesus dein Herr ist, hast ihn aber noch nie darüber gefragt, was sein Wille für dein Leben ist. Du, das hat mich tief getroffen. Und in dem Moment wusste ich, wenn ich jetzt bete, Gott wird antworten, Jesus wird antworten. Und da musste ich das, was ich für mein Leben wollte, aufgeben. Und er hat geantwortet. Wenn wir in Situationen stehen, die Bibel sagt, jeder Gläubige wird Verfolgung erleben. Und in Verfolgung stehen und sagen, Herr, nimm mich raus. Das ist verständlich. Aber da dürfen wir ohne weiteres sagen, dein Wille geschehe, bis dein Ziel erreicht wird. Aber soll ich beten, Herr, wenn du willst, dass ich Buße tue, schenk mir Buße. Was meint ihr? Dein Wille geschehe? Nein. Das sind Sachen, die Gott klar offenbart hat. Wenn du mich retten willst, dein Wille geschehe. Nein, nein. Jesus sagt, wir sollen Buße tun, wir sollen umkehren. Er wird uns retten, wenn wir den Namen des Herrn anrufen. Da brauchen wir nicht beten, wenn dein Wille geschieht. Herr, wenn es dein Wille ist, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werde, erfülle mich. Du wirst lange beten können und nichts passiert. Die Dinge, die Gott für uns sicher bereithält, die uns zur Verfügung gestellt hat durch die Erlösung Jesu, die uns hilft, in unserem Glaubensleben fest zu werden, die er klar offenbart als sein Wille, die sollen wir beanspruchen. Sonst kannst du nicht im Glauben beten. Es geht nicht nur darum, dass du glaubst, Gott kann, sondern was will Gott? Herr, wenn es dein Wille ist, dass ich in der Heiligung zunehme, lass es geschehen. Nein, die Bibel sagt, Gott gebietet allen Menschen. Jage nach der Heiligung. Das ist der Wille Gottes. Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es ist wichtig, dass wir unser Gebetsleben auch mit der Bibel formen lassen und es darauf ausrichten und prägen lassen. Die Bibel sagt, wir sollen Freimütigkeit haben, wenn wir Gott um etwas bitten. Und das ist die Freimütigkeit, die wir haben zu Gott, wenn wir wissen, wenn wir nach etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worin wir ihn auch bitten, so wissen wir, dass er halten wird, was wir von ihm erbeten haben. Es ist nicht so, dass Jesus in diesem Moment in den Ungehorsam verlief, als er so betete. Im Gegenteil. Er sagte, Vater, was mir bevorsteht, das ahne ich jetzt schon, das spüre ich jetzt schon. Und ich habe noch gar nicht das ganze Ausmaß dessen an mir jetzt im Garten Gethsemane erfahren. Aber das ist schon so furchtbar. Wenn es irgendwie möglich ist, dass dein Plan der Rettung der Menschen dennoch ausgeführt wird, ohne dass ich das durchstehe, lass es geschehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Ich glaube, Brüder und Schwestern, wir lernen etwas von Gethsemane. Wir lernen, was es Jesus bedeutete, die Erlösung für uns zu bewirken, was ihn gekostet hat. Und wir sehen in Gethsemane, dass Gott eine Absicht hat mit uns, uns immer tiefer hineinzuführen in das Verständnis Gottes. Aber wir sehen in Gethsemane auch, dass der Herr niemanden aufgibt. Wir sehen in Gethsemane, dass wir nicht alle in der gleichen Weise Gott begreifen will. Aber er liebt uns dennoch. Er hält uns fest. Er lässt uns nicht los. Aber wir sollen ein Verlangen haben, immer näher zu ihm zu kommen. Immer mehr das Gebet sprechen. Vater, gib mir den Geist der Weisheit und Offenbarung, dich zu erkennen. Jesus zu erkennen. Dass ich immer mehr begreifen lerne, was sein Anliegen auch in dieser Zeit ist, in der ich jetzt lebe. Und ich glaube, Brüder und Schwestern, in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist Gottes größtes Anliegen dieses für seine Kinder, dass wir sein Angesicht suchen, uns auf ihn ausrichten lernen, noch mehr denn je zuvor. Denn was wird passieren, wenn wir das tun? Er sagt, er wird vom Himmel hören und unser Land heilen. Er hat nicht gesagt, er wird uns segnen. Er wird etwas tun an anderen. Und sind wir nicht gerufen, dass unser Leben für andere ein Segen sein soll? Lasst uns das mitnehmen. Und lasst uns den Heiligen Geist bitten, so persönlich zu uns zu sprechen, wie wir, so wie wir Jesus nachfolgen, uns verhalten sollen, ihm näher zu kommen und tiefer hineinzukommen, dass Gott uns Dinge anvertrauen kann, für die wir beten sollen, was sein Herz bewegt. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort, für das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich danke dir vor allem für Jesus. Danke, Herr, dass du uns liebst. Du hast uns zu dir gezogen. Du hast in unserem Leben und an unserem Leben gearbeitet. Und Herr, du möchtest so gerne, dass wir näher zu dir kommen. Dass wir dich besser begreifen und verstehen lernen. Dass wir mit dir zusammenwirken können in einer noch besseren Art und Weise. Herr, nimm du uns hin und fahre fort, uns zu dienen, persönlich, durch das Wort, durch Verkündigung, durch den Dienst aneinander, dass das geschehen kann. Ich preise dich dafür. Und Herr, wir wollen dir vor allem danken für das, was du für uns, was du für mich getan hast. Amen. Amen.